Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Gabriele Meyer von Lebenskraft Coaching. Mit ihr sprechen wir über Burnout-Prävention. Liebe Frau Meyer, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm und wir unterhalten uns heute über das ganz spannende Thema Burnout und noch spannender Prävention. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Sehr gerne. Frau Meyer, Sie sind ja Expertin für die Prävention und für die Behandlung von Burnouts. Wie definiert man eigentlich einen Burnout?
Ein Burnout ist ein tiefgreifender Erschöpfungszustand, sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf seelischer Ebene.
Und was sind so typische Auslöser bei einer Burnout-Erkrankung? Kann man das sagen?
Kann man sagen, ja. Es gibt eigentlich den typischen Auslöser und der heißt Stress. Und zwar chronifizierter, langanhaltender Stress gepaart mit einer chronischen Überforderung.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass nicht alle Menschen gleichermaßen stressresistent sind. Welche Menschen sind denn ganz besonders gefährdet, an einem Burnout zu leiden?
Also hier haben wir einen Dreiklang als Antwort. Wir haben die Altersstruktur, die ausschlaggebend ist, wobei sich das in den letzten Jahren verändert hat. Das sage ich gleich noch was dazu. Wir haben bestimmte Berufsgruppen, die gefährdeter sind als andere. Und wir haben bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, die dazu beitragen, eventuell stressanfälliger zu sein. Ich führe es mal aus, Altersstruktur, meisten gefährdet ist die Zielgruppe zwischen 30 und 60 Jahren. Das sind die, die in der Mehrfachbelastungsfalle stecken. Also voll im Beruf stehen, Sie lächeln, vielleicht kennen Sie es, ja. Voll im Beruf stehen, vielleicht Haus gebaut haben, Wohnung gekauft haben, die Kinder erziehen und dann kommen vielleicht noch Themen dazu wie Partnerschaftsprobleme durch diese vielen Belastungen, eventuell auch noch pflegebedürftige Eltern oder Eltern, die Unterstützung brauchen. Und das alles sind viele Stressoren und dann kann es schnell zu einer Überlastung kommen. Das ist das Thema Altersstrukturen. Seit Corona beobachten wir vermehrt aber auch, dass junge Leute, Studentinnen und Schüler mehr gefährdet sind. Und dazu möchte ich aber nachher noch ein bisschen was ausführen. Dann haben wir das Thema Berufsgruppen. Bei den Berufsgruppen sind es oft die helfenden Berufe, die sehr gefährdet sind. Also sprich Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, aber auch alle sozial arbeitenden Menschen wie Sozialarbeiterinnen, was haben wir noch, Erzieher, Erzieherinnen. Die sind oft gefährdet. Warum? Weil sie sich schlecht abgrenzen können, ungern Nein sagen und gerne für andere da sind. Dann als zweite Gruppe haben wir Feuerwehrleute, Polizisten, Feuerwehrfrauen, Männer, Polizistinnen, um die auch nicht zu vergessen. Und da ist es das Thema, dass sie sehr viel Extremsituationen erleben und die verarbeiten müssen und da oft an ihre Grenzen kommen. Dann haben wir eine klassische Berufsgruppe, an die viele zuerst denken. Das sind die Führungskräfte, 50 bis 60 Stunden die Woche. Ich komme ja auch aus dem Bereich der Konzernwelt. Sonntagabend sind dann die Vorstandsvorlagen für Montag schon abgegeben. Also das heißt, die oberen Führungskräfte, die arbeiten tatsächlich auch das Wochenende durch, gönnen sich wenig Urlaub, sind immer erreichbar. Und dass das zu einer Überlastung führt, da muss man sich nicht wundern. Und jetzt haben wir noch eine Gruppe, die mir besonders am Herzen liegt. Wir beide sind Mütter, wie wir gerade festgestellt haben. Und Mütter gehören auch zu der Zielgruppe, die gefährdet sind, einfach weil sie auch in einer Überlastungssituation stecken mit einem Kind, mit mehreren Kindern, vielleicht noch mit Berufstätigkeit, allen Anforderungen gerecht werden zu wollen, den Haushalt zu stemmen. Und da kann es auch schnell zu einer Überlastungssituation kommen. Ich selbst habe einen Burnout erlebt, als meine Zwillinge kurz vor ihrem dritten Lebensjahr standen. Da hat es mich getroffen. Warum hat es mich getroffen? Weil ich so strukturiert arbeiten musste und alles, ich musste gucken, dass meine Kinder im Gleichklang geschaltet sind als Zwillinge, sonst wäre es noch anstrengender gewesen. Und da habe ich mich dann ertappt eines Tages, dass ich durch ein Waldstück gefahren bin und gedacht habe, jetzt, wenn ich gegen den Baum fahre, wäre alles vorbei. Und da wusste ich, okay, Gabi, nun musst du dir Hilfe holen. Und dann bin ich zu einer Psychotherapeutin und habe mich unterstützen lassen.
Das ist ja spannend, wenn man das selber mal erfahren hat, kann man es wahrscheinlich auch auf einer ganz anderen Ebene viel besser noch zusätzlich weitergeben. Ja. Was mich ja interessiert, was Sie eben angesprochen haben und auch vorhin schon im Vorgespräch erwähnt haben, immer mehr junge Leute, Studenten, Auszubildende, sogar schon Abiturienten leiden immer mehr an Erschöpfungssyndromen und einfach eine absolute Überlastung. Wie kommt das? Können Sie sich das erklären?
Ja. Gerade gestern auf dem Weg hierher habe ich eine neueste Untersuchung gelesen, sowohl Studentinnen betreffend als auch Schüler und Schülerinnen betreffend. In der einen Untersuchung ging es um Studentinnen, da hieß es 37% der zurzeit Studierenden leiden an einem tiefgreifenden Erschöpfungssyndrom aus Zukunftsängsten, aus Leistungsverdichtungsgründen, aus finanziellen Nöten, das Studium zu bezahlen. Und Corona hat ja noch seine Nachwirkungen. Aber wenn ich möchte gerne ein Stück weit auch auf die noch jüngere Gruppe eingehen, die Schüler und Schülerinnen der oberen Klassen, vielleicht auch, weil es mich gerade betrifft. Da ist es so, ich weiß nicht, wie Sie es erleben, ich erlebe eine massive Leistungsverdichtung. Ja? Also wenn ich meine Kinder anschaue, die haben 32 Stunden Schulwoche, dann haben sie noch Lernen vorbereiten auf Schulaufgaben auf den nächsten Tag. Also die kommen locker auf eine 40-Stunden-Woche. Da würde ich sagen, da sind manche Berufstätige mit weniger Stunden besser dran.
Absolut, das, ja. Und dann fehlen auch noch so viele Lehrer, dass sie einfach zusätzlich sich noch mehr engagieren müssen, um das Programm überhaupt zu bewältigen.
Ja,
genau. Fällt mir jetzt dabei ein.
Ja. Und was mir dann noch auffällt, ist, dass es dann zu so einem Bewegungsmangel führt bei vielen, ja, weil sie entweder zu müde sind oder keine Lust mehr haben, sich zu bewegen. Das ist so ein Thema. Das andere Thema, was ich bei jungen Leuten erlebe, ist so, wir sind ja das Volk der Selbstoptimierer geworden, ja, jung, fit, leistungsfähig. Das schwappt natürlich auch auf die jungen Leute über, ja. Meine Söhne gehen ins Fitnessstudio, stellen die Muskeln, wollen natürlich auch in der Schule gut sein. Ja. Da ein 1,8er Schnitt im Abitur reicht nicht mehr. Und also diese Ansprüche sind gestiegen. Und dann müssen wir dran denken, wir leben in einer digitalen Welt. Die Kinder oder die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen ständig on. TikTok, Insta, bei Jungs zocken, also ständig on. Und wenn man sie oft beobachtet auf der Straße, dann gehen sie so. Also der Pubertät ist ja das Gehirn in einer Umbauphase. Es werden ja nur noch die Synapsen geschaltet, die wirklich gebraucht werden dann für den zukünftigen Weg für das Erwachsenenleben. Und unser Gehirn bräuchte eine reizfreie Zeit, bräuchte reizarme Zeiten, bräuchte Auszeiten. Und die kriegt es einfach nicht mehr. Und das führt dann sehr oft zu einer Überlastung und damit auch zu Erschöpfungssyndromen. Ein großes Thema spielt auch noch eine Rolle, das hat aber jetzt nichts mit der modernen digitalen Welt zu tun. Das ist, dass Jugendliche sich gerne in ihren Peergroups aufhalten, also mit Gleichaltrigen zusammen sind. Warum? Weil sie dort Wertschätzung bekommen, Anerkennung, Feedback. Sie können sich reiben und messen, wo stehe ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und da gibt es Jugendliche, die können gut mitlaufen, weil sie gerne in Gruppen sind. Und dann gibt es Jugendliche, die lieber für sich alleine sind, die Zeit brauchen zum Abgrenzen, die also eher introvertiert sind. Und die tun sich schwer daran, mitzulaufen, weil dann müssen sie sich ständig überlasten. Da haben wir diese Art Überlastung, wenn sie sich anpassen wollen. Oder sie ziehen sich zurück und dann haben sie Angst, gemobbt zu werden, gedisst zu werden, ausgestoßen zu werden aus der Gruppe. Das führt dann oft zu sozialen Ängsten bis hin zur Schulverweigerung. Also es gibt so viele Gründe, warum junge Menschen auch schon von Erschöpfung betroffen sind, dass ich jetzt die Gründe gar nicht vollständig ausgeführt habe, weil wir haben zum Beispiel Corona gar nicht beleuchtet.
Absolut, ja. Was da auch für eine Isolierung teilweise stattgefunden hat. Sehr, sehr spannend. Burnout ist ja, wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist ja eine Stresserkrankung. Welche psychischen Folgen haben Stress?
Ja, psychische Folgen, wenn wir mal durch unseren Körper durchgehen, kennen wir alle, wenn wir aufgeregt sind. Innere Unruhe, Angst, Nervosität. Bei Burnout-Erkrankungen kommt hinzu, so ein erstes Symptom ist eine Reizbarkeit oft, ja, dass man pumpige Antworten gibt, eine aggressive Art zu antworten, zu agieren, wo sich das Umfeld wundert, was ist denn jetzt mit dem oder derjenigen los? Auf der emotionalen Ebene eben oft auch Angst, Angst vor Situationen, die ich vorher bewältigt habe. Und auf der kognitiven Ebene, also auf der Ebene unseres Denkens, kommt es ganz leicht zur Einschränkung von Merkfähigkeit, zu Konzentrationsstörungen, von Vergesslichkeit. Das sind so die psychischen Folgen. Es gibt ja dann auch noch organische Folgen, also somatische Folgeerkrankungen. Herz-Kreislauf-System ist betroffen, Magen-Darm-System kann betroffen sein, Hauterkrankungen. Also es ist wirklich eine Erkrankung, die sich auf vielen Ebenen abspielt. Ja.
Die man aber wahrscheinlich am Anfang gar nicht so richtig zuordnen kann. Ne?
Genau. Also ich habe mich damals ertappt, habe liebe Schwiegereltern aus Bremerhaven, die habe ich damals aus dem Haus getrieben mit meiner aggressiven Art. Ich war einfach unglaublich unfreundlich und pumpig zu ihnen in der Zeit, in der ich meine Erschöpfung hatte. Die Armen sind dann tatsächlich abgereist. Das tut mir heute noch leid.
Auch wenn sie es jetzt heute wissen, dann ja, gehen die ja, garantiert alles, gerne alles in die Verzeihung.
Geklärt.
An der Stelle würde mich einfach mal interessieren, gibt es denn irgendetwas, woran man frühzeitig erkennen kann, dass es wirklich Zeit ist, da mal hinzuschauen? So erste Anzeichen?
Ja, die gibt es. Also ein erstes Anzeichen ist, dass ich das Gefühl der Überforderung habe. Und nicht nur einmal, sondern andauernd. Und das Gefühl der Überforderung drückt sich oft aus in einem Gedankenkreislauf. Also so Grübeln, Zukunftssorgen, die ich mir ständig mache und gerne auch morgens um 4, wenn ich, da ist so ein Früherwachen oft dabei, dann kann ich nicht mehr einschlafen, weil ständig meine Gedanken kreisen und ich mir Sorgen um meine Zukunft mache. Das ist so ein erstes Anzeichen. Ein anderes erstes Anzeichen sind Ängste, die plötzlich entstehen. Ich traue mich nicht mehr, in ein fremdes Parkhaus zu fahren. Ich traue mich nicht mehr, in andere Stadtviertel zu fahren. Irgendwie so Ängste, die mir total fremd sind und wo ich sage, was ist jetzt mit mir los?
Ja, was eigentlich sonst immer total normal
genau,
war, wo man jetzt so Bedenken plötzlich
genau,
hat.
Okay. Genau. Und diese Ängste, die können auch zu einem sozialen Rückzug führen. Ja, ich finde mich komisch, ich grübel ständig, ich gehe nicht mehr gern unter Leute, ich treffe Freunde nicht mehr gerne, ich ziehe mich sogar in meiner Familie zurück. Warum? Weil es mich einfach Kraft kostet. Und das macht ja was mit unserem Selbstvertrauen, mit unserem Selbstwertgefühl. Das geht dann in den Keller und das kann man so als erste Anzeichen subsumieren.
Und wenn ich jetzt als Betroffene zum Beispiel spüren würde, Mensch, das passt alles so zu mir, was könnte ich denn unternehmen an der Stelle?
Also ich bin ein großer Freund, eine große Freundin, sich schnell Hilfe zu holen. Und zwar nicht nur psychotherapeutische Hilfe, sondern erstmal es ärztlich abklären zu lassen, weil ich habe es eben schon erwähnt, Burnout ist eine organopsychische Krankheit, das heißt, unser Körper ist mit betroffen und viele Symptome laufen über den Körper ab. Also ich würde mein Herz-Kreislauf-System durchchecken lassen, mein Magen-Darm-System, je nachdem, wo ich meine Symptome habe. Parallel dazu würde ich mir psychotherapeutische Hilfe holen, sei es durch einen Psychotherapeuten, wenn sie einen Platz kriegen, sei es durch einen Heilpraktiker für Psychotherapie, so wie ich eine Heilpraktikerin für Psychotherapie bin mit 2 Zusatzausbildungen im Burnout. Also ich würde gucken, dass ich jemanden kriege, der spezialisiert ist auf dieses Thema. Und das wären so die Wege, die ich gehen würde. Manchmal reicht eine ambulante Hilfe nicht aus, dann braucht es einen Aufenthalt in einer Klinik, der aber sicher wohltuend ist, weil ich kann wieder zu mir finden, auch wenn man da so eine gewisse Scheu vor diesem Schritt natürlich hat. Und ich würde auch psychiatrische Hilfe nicht verteufeln wollen, sprich die Einnahme von Antidepressiva, weil die helfen uns auch gut ins Leben zurückzufinden. Und viele haben Angst vor dem Thema Abhängigkeit, verbinden es mit Antidepressiva, aber Antidepressiva machen nicht abhängig. Gut zu wissen ist auch, dass Antidepressiva nur wirken, wenn man wirklich eine Depression hat. Sonst wirken die gar nicht, sonst schlagen die nicht an. Also insofern kann man da 2 Punkte haben, die einen auch ein Stück weit beruhigen.
Also Sie finden tatsächlich, ist alles Hand in Hand zu betrachten, ne? Das genau. Medizinische. Mhm. Ja, halte ich auch für richtig, dass man ganz sicher, so nach Ausschlussverfahren, sich sicher sein kann,
genau.
Das ja. wird es dann ja. wohl doch ja. sein. Ja. Prävention, da sind wir uns sicherlich einig, ist immer natürlich viel besser als die Behandlung als solches. Was könnten Sie mir denn jetzt persönlich empfehlen? Was kann ich im Alltag direkt umsetzen, um mich so gut wie möglich vor einem Burnout zu schützen?
Ja, das sind vier Themen. Das eine Thema ist Selbstfürsorge. Heißt zum Beispiel an einem Arbeitstag Pausen einzuplanen, auch Feierabend zu machen, wenn man es sich vorgenommen hat und nicht 2 Stunden später. Es heißt ein Stück weit Nein sagen lernen, sich abgrenzen lernen gegen Anforderungen, die die Umwelt gern an uns stellt. Es heißt auch ein Stück weit Atemtechniken lernen, tiefer atmen beruhigt. Unser vegetatives Nervensystem ist mit der Atmung verbunden und wenn wir auch in kritischen Situationen, in stressigen Situationen gut atmen, dann können wir manche Situationen gut bewältigen. Das andere Thema ist die Selbstwirksamkeit. So heißt das Fachwort. Hier geht es darum zu erkennen, welche Verhaltensmuster lebe ich unter Stress und wie kann ich diese denn verändern. Dann haben wir das Thema, ein gutes soziales Netzwerk zu haben, schützt. Ja, das weiß man, Freunde helfen, psychisch gesund zu bleiben. Und ein großes Thema auch die Sinnfrage. Wenn ich mir beantworten kann, wozu ich etwas tue, was es für einen Sinn hat, dass ich mich hier bewege, diesen Beruf ausübe und mein Leben als Ganzes, dann habe ich auch eine gute psychische Prävention für die Gesunderhaltung.
Sehr spannend. Sie setzen ja in Ihren Burnout-Coachings auf den sogenannten Circle of Power, muss ich sagen, habe ich vorher noch nie gehört. Was ist denn ein Circle of Power und wie läuft so eine Burnout-Prävention-Coaching bei Ihnen ab?
Ja, wundert mich nicht, dass Sie es vorher noch nicht gehört haben, denn den habe ich entwickelt.
Ah, herzlichen Glückwunsch.
Der Circle of Power basiert auf einem Modell von Dr. Gerd Kaluza. Er ist ein großer Stressforscher und auch Therapeut. Und Dr. Gerd Kaluza beruft sich auf das Salutogenese-Konzept. Salutogenese hört man eigentlich auch nicht. Das sind die Faktoren der Gesunderhaltung, nicht nur der psychischen, der Gesunderhaltung. Und er definiert 4 Themenfelder, die sind wir gerade schon durchgegangen, ohne dass ich sie so benannt habe. Das ist die Selbstfürsorge, die Selbstwirksamkeit, das soziale Netz und die Frage nach dem Sinn. Und beim Circle of Power habe ich noch eine Diagnostik vorgeschaltet. Das ist der AWEM-Fragebogen. AWEM heißt arbeitsorientierte Erlebens- und Verhaltensmuster. Dieser Fragebogen besteht aus 66 Fragen, 3 Bereiche. Es geht um das berufliche Engagement, es geht um unsere Resilienz, um unsere psychische Widerstandsfähigkeit und um den Bereich der erlebten Emotionalität. Und mit dieser Diagnostik habe ich einen ganz guten Ausgangspunkt, um zu wissen, wo ich ansetze, dann in der Prävention. Und meine Leute lernen auch immer mit mir Entspannungstechniken kennen. Wir üben verschiedenste Entspannungstechniken durch. Sie können sich dann für 1, 2 Entspannungstechniken entscheiden, die Sie interessieren. Die vertiefen wir dann in der jeweiligen Sitzung. Und so gehen Sie dann gestärkt in Ihren Alltag und können hoffentlich gut dafür sorgen, dass Sie gesund bleiben an der Psyche und am Körper.
Und jetzt sind Sie ja in Aing bei München und gibt es denn auch die Möglichkeit oder merken Sie da Unterschiede zwischen Online-Coaching und Präsent? Gibt es da riesige Unterschiede?
Nee, es gibt gar keinen Unterschied.
Wirklich?
Wirklich, ja. Ich finde es immer wieder spannend. In der Corona-Zeit habe ich nur online gearbeitet. Jetzt kommen auch Leute in die Praxis. Ich merke persönlich keinen Unterschied. Natürlich ist es schön, face-to-face zu arbeiten, die Schwingungen zu erleben, aber die erlebt man auch über den Bildschirm. Man muss nur sensibel genug sein. Und ich habe ja auch Kunden aus ganz Deutschland. Ja, wenn ich jemanden in Düsseldorf coache, dann ist es schwierig, zu mir zu kommen. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, es hat keinerlei Abträglichkeit, ob man gerade bei Themen wie Depression, und dazu würde ich im Endstadium den Burnout ja auch subsumieren, bei diesen Themen hat es keinerlei Auswirkungen, ob man online oder offline arbeitet. Ich persönlich arbeite gern hybrid, das heißt, wir treffen uns, dann machen wir ein paar Stunden online, dann treffen wir uns wieder, wenn es möglich ist. Wenn nicht, ist online genauso fein wie in Präsenz.
Also für mich habe ich ganz, ganz viele neue Informationen mitnehmen dürfen. Vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch und ich freue mich, wenn Sie wiederkommen.
Dankeschön. Hat mir auch viel Freude mit Ihnen gemacht. Herzlichen Dank für das Interview.